Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dich zu sehen. Wir müssen heute schneller sprechen.
Ja,
Weil
unser
unser
Techniker.
Techniker will zum Prolog.
Aber das ist doch Zeit auch für einen Epilog, oder?
Ja, nee, haben wir heute nicht. Wir haben
Doch, ich
heute nur
wollte
Zeit.
einen halten auf diese sogenannte Corona-Krise.
Ach so, ja, schieß
Da
los.
kann man
Ist
jetzt ja
vorbei?
schon auch in der Vergangenheitsform drüber sprechen, weil es gab ja diese Evaluation.
Evaluation, ja.
Evaluation. Es wurde evaluiert und die Ergebnisse sind ja überraschend interpretationsbedürftig sind sie ja auch die. Ne? Also ich habe da Verschiedenes gehört. Wenn man davon ausgeht, dass die Menschen, die sich da äußern durften und mit evaluieren durften, sagen wir mal, zum gemäßigten Spektrum der Maßnahmenkritiker gehören, kann man sozusagen eine gewisse Dunkelziffer der Dramatik ja dann durchaus unterstellen. Und für mich ist das ein Staatsversagen, was daran sichtbar wird.
Eieiei. Ja,
Darf ich
für
das
mich auch.
begründen?
Ja, natürlich, ich würde das so nicht formulieren, weil die Gefahr besteht, dass man das, dass jemand zuhört. Aber ja, gut, ich teile deine Ansicht, begründen Sie mal.
Ja, also nochmal, um es deutlich zu machen, ist es Regierungsversagen wäre vielleicht besser zu sagen, weil da wir Menschen ja, die haben ja mit unserem Vertrauen, uns mit ruhiger Hand durch die Krise zu führen, vorgegeben. Was jetzt rauskommt, ist, dass sie eigentlich in drei Bereichen nicht so großartig waren. Der erste Bereich war Kommunikation. Da wurde ja von Sozialwissenschaftlern bemängelt. Und das ist uns ja so am Rande auch mal aufgefallen, dass die nicht besonders vielstimmig waren und dass auch einzelne Meinungen nicht unbedingt so zu Worte gekommen sind, wie es möglicherweise erforderlich gewesen wäre. Ja,
Also sehr vorsichtig formuliert, ja.
so wurde das, so kam das heute auch oder gestern in den Nachrichten auch, also mal in den Radionachrichten. Und ich würde sogar noch weitergehen. Es sind ja sogar Menschen, die in besten Absichten versucht haben, Expertise in die öffentliche Debatte einzustreuen. Die wurden ja nicht nur ignoriert, sondern sie wurden ja auch diffamiert und ausgegrenzt. Das würde ich sagen, also im Bereich Kommunikation setzen sechs. Der zweite Bereich ist derjenige, wie eigentlich Wissen generiert wurde über die pandemische Lage. Da wird ja interessanterweise gesagt, ja, diese Evaluation, die wäre ja gar nicht so aussagekräftig, weil die Datenlage ja so schlecht ist. Finde ich großartig, wie man ein eigenes Versäumnis zum Argument macht, den Erfolg des eigenen Handelns nachzuweisen. Also eigentlich ist der Skandal doch gerade, dass es diese Datenlage nicht gibt. Ja, das ist ja kein Argument gegen jetzt die Kritik an den Maßnahmen, sondern das ist die Kritik an den Maßnahmen. Ihr habt es versäumt, Wissen zu generieren und Entschuldigung, darauf haben wir von Anfang an bestanden.
Genau. Also deswegen, das ist das, was wir seit März 2020 sagen und worauf wir bestehen, im Detail, was wir genau gerne und unbedingt sehen möchten. Und das ist bis heute nicht da. Und aus diesem Fehlen, hast du völlig recht, begründet man jetzt dann auch so stillschweigend, zum Beispiel, dass wir natürlich weiter die hochwirksamen Masken tragen. Das fand ich, ich habe die 165 Seiten noch nicht ganz durch, aber das ist ja das Ergebnis. Also, dass man sagt,
Wir
die
wollten es
wissen wir
nicht
nicht, die
wissen,
waren aber
aber hatten
gut.
Recht.
Ja.
Ja? Also, und je mehr wir dieses Recht haben, abkoppeln von dem Realitätsprinzip, umso inbrünstiger können wir es vertreten. Dritten Punkt darf ich dir noch, also vielleicht nochmal,
Unbedingt.
können wir vielleicht im Detail nochmal drüber sprechen, aber also ich erinnere mich gerne daran, dass ich zusammen mit Angela Spelzberg und Ulrich Keil schon im Frühjahr 2020 einen offenen Brief an unseren damaligen Landesvater in NRW, dessen Namen ich jetzt echt vergessen habe, wie hieß der nochmal, dieser Kü Laschet, ja, unser grandioser Bundeskanzlerinnenkandidat, geschrieben habe, dass wir Expertise und brauchen, das heißt, wissenschaftliche Forschung hätte das Interventionsspektrum etwas zielgenauer ausfallen lassen. Darauf hat man verzichtet und das finde ich einen Teil des Regierungsversagens. Und als Drittes möchte ich sagen, dass also die Maßnahmen selber, das scheint sich jetzt auch abzuzeichnen, selbst auf der schmalen Datenbasis nicht alle zwangsläufig geeignet und angemessen gewesen sind. Und auch da, denke ich, ist es höchste Zeit, da mal Konsequenzen zu ziehen. Was ja gar nicht Gegenstand dieser Evaluation war, ist ja diese medizinische mRNA-Behandlung, die da noch herangezogen wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Die müsste man natürlich auch noch mal evaluieren.
Ja, aber wir müssen ja erstmal die erste Evaluation, dann nochmal richtig vornehmen. Das ist ja eigentlich noch nicht das, was wir haben wollten. Da brauchen
Genau.
wir, das dauert natürlich sicherlich noch ein paar Jahre, so 5 bis 12. Und danach können wir uns auch mal mit den mRNA-Wachsungen beschäftigen, denke ich. Oder das halte ich für einen realistischen Zeitrahmen.
Mir wirkt das ein bisschen überalt.
Ende der 40er.
Das ist mir zu überalt. Also man darf das nicht übers Knie brechen. Nein, im Gegenteil. Das ist jetzt, ich bin ein bisschen böse. Ja, also das, mich nervt das an, weil ich fordere jetzt auch Konsequenzen. Ich möchte jetzt ein paar Forderungen stellen an die Bundesregierung, die für mich aus diesem Bericht unmittelbar abzuleiten ist. Das erste, und zwar... Ich bin in der Position dazu, das zu tun.
Ja, natürlich bist du das. Also aber die Entlassung des Tierarztes hat ja schon die Welt gefordert unter der Woche. Oder eine Frage nur, ob Lauterbach das noch schafft, ob er nicht vorher selbst entlassen wird. Aber was wolltest du denn fordern? Natürlich bist du in der Position.
Natürlich, natürlich. Ich erwarte auch jetzt bilaterale Gespräche zwischen mir und der Bundesregierung, wo wir dann auch über den Zeitrahmen der Realisierung meiner Forderungen uns verständigen werden.
Ja, Optionen heute oder morgen?
Ja, heute wird es knapp. Bei mir. Ja, okay. Bei mir.
Gut.
Aber so Montag ist ein guter Termin. Das ist jetzt nur ein Bruchteil, den ich jetzt hier öffentlich kundtun kann. Also ich denke, dass diese Aufarbeitung weitergehen muss. Und das Erste wäre natürlich erstmal eine Entschuldigung bei allen Menschen, denen man Unrecht getan hat in dieser Zeit. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und zwar möchte ich diese Entschuldigung auf jeder Zeitung, in jedem Medium hören. Und ich möchte sie auch ausgesprochen bekommen vom Bundespräsidenten und vom Bundeskanzler. Ich möchte, dass von oberster Stelle man sich entschuldigt für die Kommunikation und die unterbliebene Kommunikation mit Menschen, die wie wir in besten Absichten für das Gemeinwohl unsere Stimme erhoben haben und dadurch zu politischen Außenseitern geworden sind. Das fordere ich als allererstes. Die Rehabilitation aller Kritiker, das betrifft auch die Einstellung von allen anhängigen Verfahren, die im juristischen Raum eine Rolle spielen, eine Amnestie für Menschen, die da zu Unrecht verurteilt wurden, weil sie Dinge kritisch gesehen haben. Also das bedarf es unbedingt. Und ich möchte da nochmal betonen, warum ich das fordere. Es geht mir nicht um Wiedergutmachung und, wie soll man das nennen, Anerkennung des Leids, das ist das eine, aber nicht ausschließlich, sondern ich glaube, dass es auch über die Betroffenen hinaus ein Signal wäre für eine Heilung der gesellschaftlichen Brüche, wenn deutlich wird, das alles war Unrecht, was euch da geschehen ist. Wir haben falsch kommuniziert und daraus müssen Konsequenzen erwachsen. Das wäre für mich die Antwort auf die Frage nach der Kommunikation. Und das ist bitter nötig und ich erwarte auch von allen, die Menschen wie mich gecancelt haben und andere Menschen, die dadurch in beruflichen Zusammenhängen oder privaten Zusammenhängen in Schwierigkeiten geraten sind, dass deren Umfeld sich explizit entschuldigt und sagt, wir haben da einen Fehler gemacht. Das erwarte ich zeitnah. Zum Zweiten möchte ich, dass dieses Wissensdefizit unmittelbar überwunden wird, indem man auch die Wissenschaftler, die bisher nicht mittun konnten und die unabhängige Forschung ausdrücklich autorisiert dazu, Wissen zu generieren und dieses Wissen in die politische Debatte einzuspeisen. Weshalb ich da großen Wert drauf lege, die Regierung hat immer wieder den Namen der Wissenschaft als Legitimation für Maßnahmen herangezogen und hat zugleich die Bedingungen der Möglichkeit für seriöse, unabhängige Wissenschaft systematisch zerstört. Und das ist ein Kulturbruch, das ist für mich Regierungsversagen, das muss unbedingt behoben werden, und zwar im Sinne eines neu wachsenden Vertrauens und einer Heilung einer gespaltenen, zerstörten Gesellschaft. Und der dritte Teil, du kannst es dir vorstellen, die Maßnahmen werden ab sofort komplett ausgesetzt und mit anderen Bedingungen, sofern sie jemals wieder erforderlich werden, in Geltung gesetzt und einer genauen Prüfung unterzogen im Hinblick auf Wirksamkeit, Angemessenheit und so weiter, wie wir das alles von Anfang an gefordert haben. Das kann auch nicht so weitergehen. Des Weiteren möchte ich, dass alle Menschen, die verantwortlich sind dafür, in irgendeiner Weise sich reuig und sühnig zeigen und in ihrem Posten freiwillig zur Verfügung stellen und auch die damit verbundenen, wie sollte man sagen, Entschädigungen, diesen Posten zu verlassen, dem Gemeinwesen zurückgeben. Des Weiteren möchte ich, dass alle Profiteure dieser Krise, die sich bereichert haben an diesen Maßnahmen, die ihnen zugeflossenen Gewinne wieder dem Gemeinwesen zur Verfügung stellen und damit einen Beitrag zum Heilen dieser Gesellschaft leisten. Mhm. Darf ich noch ein paar Forderungen? Eine Forderung hätte ich auch noch. Das wäre das sozusagen die rückblickende Forderung.
Ich liebe Science Fiction. Ja, mach mal weiter.
Wie jetzt Science Fiction? Science Fiction ist Vorstellung einer Gesellschaftsveränderung auf dem Wege der verwandelten Technik. Was ich hier mache, ist Realpolitik.
Also, okay. Ja. Machen wir, das ist noch eine Forderung.
Eine ich habe noch eine Forderung, die möchte ich, also wo ich gerade dabei bin. Und ich meine, dann spart man sich auch weitere Treffen. Ja, also ich würde gerne auch noch fordern, dass wir die Notlage, in der wir uns gesellschaftlich befinden, im Hinblick auf Energie, Lebensmittel und sonstige Lieferketten, dass wir die zeitnah auch auflösen, indem wir sofort Friedensverhandlungen mit Russland antreten und den Gedanken, dass eine Regierung eines Landes vor allem dem Wohle des Volkes verpflichtet ist, ernst machen und dafür sorgen, dass Menschen, die in Schwierigkeiten sind und nicht wissen, wie sie warm über den Winter kommen, eine Perspektive erhalten, indem es wieder Rohstoffe und Energie aus Russland gibt. Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, dass der deutsche Armutsbericht erschienen ist und das ist ein Schandfleck für unser Land. Und ich möchte, dass das Ganze nicht gegen die Menschen gewendet werden, die sich am allerwenigsten dagegen wehren können, sondern ich möchte, dass man auch als armer Mensch in Deutschland im Winter etwas zu essen hat und es warm hat. Und dafür sind jetzt die Weichen zu stellen und zwar unmittelbar. So, jetzt ist es deine Sendung, ich halte die Klappe. Aber das muss ich loswerden, ich bin stinkig.
Das verstehe ich und alles, was du sagst, ist total vernünftig. Das heißt, du bist auf einer absoluten Minderheitenposition. Es ist trotzdem gut, dass du es mal gesagt hast. Also ja, das wäre selbstverständlich genau das, was passieren muss in einer mit Resthirn begabten Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber es ist schön, dass du das genau so gesagt hast. Es ist ja relativ einfach. Es sind keine großen Forderungen, die du stellst, sondern selbstverständliche.
Eben. Und das Ausbleiben auch nur einer einzigen dieser Forderungen wird selbst wieder zum Beurteilungskriterium für die Menschen, die behaupten, Verantwortung zu übernehmen in einem politischen Amt.
Ja, aber ich glaube, eins der Probleme ist, dass alle vernünftigen Menschen mit Herz und Hirn in Deutschland uns zuhören am Sonntag. Und das sind dann ungefähr 50.000. Also wir sind in einer sehr, sehr kleinen Blase. Ich fühle mich hier sehr wohl. Schön, dass ihr alle da seid. Also nicht nur du, sondern auch die uns zuhören. Das kann man ja, das muss man doch gar nicht diskutieren, was du gerade gefordert hast. Natürlich muss das so sein. Also das ist auch nur der Anfang. Also da muss man dann sagen, dann gehen wir daran, auch mal die Dinge so umzubauen, dass es sich auch nicht wiederholt, was wir gerade erlebt haben. Und in diesen ganzen Dingen, die wir beide wissen. Ich glaube nur nicht, dass es da draußen irgendeine Form von Bewusstsein oder von Interesse gibt an all dem, was du sagst. Ich will dich da nicht deprimieren, im Gegenteil. Aber ich will es zumindest, dass du kennst, wir sprechen jetzt seit einem Jahr. Ich habe nicht ganz so viel Hoffnung, dass das auf offene Ohren fällt und auch nicht nur bei den Politikern, die du ja gerade angesprochen hast, sondern auch bei unseren freundlichen Mitmenschen. Das scheint keinen so richtig zu interessieren. Wir werden jetzt diese Evaluierung, wird man sagen, ja gut, die haben ein paar Fehler gemacht, dann wird auch einer noch vielleicht geopfert, also nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern Karriere. Ob es dann der Tierarzt ist oder sonst wer, und dann ist gut. Und dann fahren wir aber weiter in den Herbst und in den Winter mit Masken und ohne Heizung. Das wird sicher nicht, es bleibt doch der Aufstand aus.
Das auf die der Anstand
bleibt auch aus. Ja, Nann und Aufstand bleiben aus. Ich sehe das nicht, aber gut. Dein Wort in den Gehörgängen der.
Ich wollte es mal losgeworden sein, weil ich meine, wir haben gut. Das eine oder andere auch schon gesagt, wenn man es zur Kenntnis genommen hätte, wäre doch die eine oder andere Katastrophe vermeidbar gewesen. Und deshalb, ich lasse das nicht mehr durchgehen. Ja, dynamische Lage, wir konnten es ja nicht wissen. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen getroffen. Und wir mussten ja und blä und blä und blä, ja, von wegen.
Ja, aber das ist Überraschende ist, wenn man dann in diese kleinen Zugeständnisse oder halben Zugeständnisse, die wir jetzt bekommen, es gibt so eine Evaluierung, da kommt dann raus, naja, so ganz optimal war das nicht. Oder es regt sich dann auch mal das ein oder andere Mainstream-Medium jetzt 2 Jahre zu spät auf über irgendwas. Aber ernsthaft, das ist doch, wenn man auch ins Ausland guckt, wir sehen die Schotten zum Beispiel, die ja nun auch dramatische Zahlen haben zu den Wachstumen, um einmal den Blick zu tun, die verstetigen diese Gesetzgebung und die vorhandenen Möglichkeiten wieder auf totalitären Lockdown zu schalten. Das ist ja auch in anderen Ländern nicht so. Es wird dann noch ausgesetzt. Ja? Es wird dann mal kurz die Impfpflicht von Österreich bis mal eben nicht durchgesetzt, sondern ausgesetzt. Aber das heißt doch nicht, dass das vom Tisch ist. Also hinter den Kulissen geht doch genau das weiter, was wir die ganze Zeit erleben.
ich möchte dem nicht widersprechen, ja, sondern es ist genau das, was ich auch befürchte. Ich wollte nur mit meinem Appell die Illusion schaffen, wie es denn wäre, wenn wir einen Staat hätten, der irgendwie noch von Personen repräsentiert wird, die an diesen Staat glauben und sich an den Geist und den Buchstaben von dem, was wir mal als Grundgesetz kannten, halten. Ja? Mhm. Ich befürchte das genauso. Jetzt haben wir schon ganz schön viel Wucht und Gewicht am Anfang der Sendung. Lass uns noch mal ein bisschen was über...
Nein, ich will das noch eben sagen. Es bedürfte, okay, und da sind wir uns, glaube ich, einig, es bedürfte einer anderen Reaktion der größeren Zahl von Menschen. Nicht nur von uns 3, 4, 5. Entschuldige, den Frosch im Hals. Irgendwann geht er weg. Möglicherweise. Und das sehe ich einfach nicht. Also deswegen bin ich gern in dem realistischeren Blick auf die Dinge. Das weißt du, das sind meine Gründe dafür, dass ich unter anderem schon Holz sammle und nach Dänemark auswandere. Das können wir jetzt gerne unter den Tisch fallen lassen. Aber mir fehlt da, es müssen ja nicht 30 Millionen sein, die jetzt dann Herrn Reitschuster lesen oder der, sofern er noch ein PayPal-Konto hat, oder bei uns zugucken. Aber die Zahl derer, die das interessiert, ist zu klein. Fürchte ich.
Ja. Das hat natürlich Konsequenzen, über die wir auch nochmal sprechen müssen. Ich habe auch das Gefühl, dass man uns das nicht wirklich dankt.
Nein, ich will mal.
Und dass die Leute auch zufrieden sind mit dem, was sie gerade kriegen.
Ja, ich will mal lass mich diesen persönlichen Bogen einmal machen. Ich habe ja nun auch eine Tochter, die irgendwie 19 ist und will jetzt auch nichts Falsches, zu Persönliches sagen. Aber da ist eine Verstetigung in den kleinen Strukturen passiert über diese 2 Jahre. Ja, dass man sagt, die Jugendlichen, die Tweet-Charts sind voll mit zündet diese Ungeimpften an. Und wenn sie jetzt neue Menschen kennenlernt und da ist irgendein Fest, weiß sie nicht, da gehe ich mal lieber nicht hin. Ich weiß nicht, wer von denen und von den Eltern, und die sind ja auch noch in der Kirche und so weiter, wer von denen jetzt strikt dafür da meint, Ungeimpfte gehören jetzt spätestens im Herbst ins Lager oder auf den Scheiterhaufen. Das heißt, in der Bevölkerung ist ja von dem, was wir besprechen, überhaupt nichts angekommen. Mag sein, dass das jetzt infolge der Berichterstattung über die Evaluierung irgendwie ein bisschen was passiert, aber nichts von dem, was wesentlich ist, ist bei den Leuten angekommen. Es ist nur angekommen, die Ungeimpften sind schuld. Die Pandemie ist nicht besiegt, es geht jetzt in die nächste Runde und wir müssen jetzt im nächsten Herbst mit Masken, die bleiben ja, wieder irgendwas tun. Endgültig. Das gefällt mir nicht. Also wir sind so weit entfernt von allem, was gut ist, dass ich deine Forderung einerseits natürlich mit 2 erhobenen Daumen unterstütze, aber andererseits denke, wir sind so weit weg von den Diskussionen, die wir eigentlich führen müssten, dass ich ein bisschen Sorge habe.
Ich höre schon auf. Nee, du hast ja recht. Aber das war ja das Motiv meiner Forderung. Ich möchte ja nur, dass von höchster Stelle dieser gesellschaftliche Diskurs und eine Heilung deutlich wird. Das ist uns ganz interessant, das hat der Michael Mein auch herausgearbeitet, dass man immer sagt, ja, wir alternativen Medien, wir spalten. Ja? Wenn es uns nicht gäbe, würden wir das ja alle toll finden. Aber das ist genau umgekehrt. Die Leute, die alternativen Medien existieren, weil Menschen eine Erfahrung gemacht haben, dass sie den Mainstream-Medien und auch den politischen Verlautbarungen nicht mehr vertrauen. Das heißt, am Anfang ist das Ausgeschlossenwerden oder das Rausfallen aus einer politisch erzeugten Illusion und dann erst entstehen alternative Medien. Also ehrlich gesagt, mir wäre es auch lieber, wenn wir beide das bei Arte machen würden hier. Ja, also ich muss das nicht über YouTube laufen lassen. Aber dadurch, dass eben Stimmen wie wir nicht mehr vorkommen dürfen, müssen wir halt in die alternativen Medien gehen. Also so rum läuft das Ganze und das muss überwunden werden. Und das ist nicht, das wird Zeit. Ja, also ich fordere das, ja, und verurteile das aufs Schärfste, falls das ausbleibt.
Gut, dann bleiben wir bei, das muss überwunden werden. Mir lag, das müsste überwunden werden auf den Lippen, aber das habe ich nicht gesagt. Also es muss, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das muss. Du hast auch gefordert unter anderem, dass wir, dass hier niemand frieren muss. Sollten wir darüber noch einen Satz reden oder nicht?
Unbedingt. Ich habe jetzt versucht, Holz zu bekommen.
Ja, das sehr hörte erfolglos. Ich.
Ja. Ja.
Du hast einen richtigen Ofen, in den Holzscheite reinkommen. Also nicht so wie ich, du hast mich ja gedisst. weil ich nur einen Pelletofen habe und da braucht man ja erstens ein bisschen Strom und zweitens gibt es ja auch gar keine Pellets mehr.
Also du hast ja, weil du den Markt ja leer gekauft hast.
Ja, genau, ich habe diese 12 Millionen Tonnen neu gekauft. Nee, aber du hast einen richtigen Ofen.
Ich habe einen richtigen Ofen, aber ich habe kein Holz. Ja, ist schwierig. Also die Holzmenschen, die mich bisher beliefert haben, die haben nichts. Die haben schon im letzten Jahr zusammenkaufen müssen aus Osteuropa. Mhm. Und es wird immer schwieriger. Also irgendwie wird man dann schon was kriegen. Und ich denke, es ist auch dann, wahrscheinlich regelt das dann der Markt, dass sich dann einzelne Menschen noch welches leisten können, anderes nicht. Ja, andere nicht, ja.
Die Frage ist aber weiterhin unbeantwortet, womit man denn heizt. Ne? Ich will das nochmal kurz unter uns.
Ja, da kennst du dich ja viel besser aus. Ich habe ja nur das, was ich habe.
Na, ich habe unter der Woche viel gelernt, weil ja ich letzte Woche behauptet habe, wir könnten ja die Atomkraftwerke gar nicht wieder anfahren oder länger laufen lassen, wegen der vielen Milliarden, die wir den Betreibern versprochen haben und wegen der Brennstäbe und weil die Ingenieure und Betreiber und die das fahren können, alle in einem Ruhestand sind. Ich bin ja korrigiert worden, das stimmt gar nicht. Man kann das durchaus anmachen, aber ich werde das auch mal verlinken. Danke an Dieter, der mich hingewiesen hat auf einen sehr schönen Text. In sehr, sehr schöner und kurzer Fassung, wie die Gesamtzusammenhänge sind. Ich habe dabei viel gelernt. Ich kannte auch den Begriff des Brownout ehrlich gesagt noch nicht. Das ist nicht der Blackout.
Das klingt mir ein bisschen anstößig, der Begriff. Ist der schon daraufhin geprüft worden, ob da irgendwelche Menschen sich verletzt fühlen könnten? Also ich habe...
Ja, es ist auch nichts Politisches. Also nicht,
was ist denn Brownout?
Nicht Braunau. Das heißt Brownout. Brownout. Nee, das ist nicht diese. Der Blackout wäre das irgendwie einfach komplette Zusammenbruch unkontrolliert von irgendwelchen Netzen. Während der Brownout heißt einfach nur, man schaltet dann kontrolliert Städte und Bundesländer ab. Damit können wir dann auf jeden Fall rechnen. Und derjenige, der das schreibt, ist auch tatsächlich vom Fach. Der hat irgendwie sein Leben lang, dann ist natürlich Hans Ambos heißt er und war auch zuständig für das eine oder andere Kernkraftwerk. Deswegen singt er natürlich auch ein positives Lied über die Kernkraftwerke. Das können wir auch gerne dann mal diskutieren. Ich weiß, dass da Sondermüll anfällt. Aber bei allen,
die sagen, fast so wie bei diesen ganzen E-Auto-Batterien, ne? Ist ja auch...
Ja, aber dass man trotzdem ja die Frage stellen muss, auch wenn man sagt, wir sind ja alle gegen Atomkraft, womit wollen wir denn weiter? Was wollen wir denn jetzt machen?
Ja, wir kaufen einfach Energie aus dem Ausland.
Genau, das ist ja die Haltung von allen. Wir kaufen das aus dem Ausland, nur dann ist die Frage, welchem? Ne? Denn wenn alle aus dem
Ausland... Ach, du meinst, wenn alle aus dem Ausland kaufen, dann gibt es...
Ja, das könnte schwierig werden. Hans, auch der Hinweis ist auch schon gelegentlich gekommen, welches Ausland darf es denn sein? Ich habe das ja nicht verstanden, wenn man sagt, wir steigen jetzt um auf Kohle. Mein Freund Matthias hat mir gesagt, er hat geweint, als die letzte Zeche geschlossen wurde. Also wir haben gar keine Steinkohle selbst mehr oder jedenfalls nicht so viel. Und wenn wir kein russisches Gas mehr wollen, dann heizen wir oder stellen wir Strom und Warmwasser und so weiter mit Kohle her. Woher kommt die Kohle?
Aus Russland?
Aus Russland, genau.
Und nun die ist okay, die ist politisch korrekt.
Oder? Nee, die ist auch nicht okay, deswegen holen wir uns die Kohle dann woanders. Das ist ja wieder dieses Thema, wenn wir keine russische Kohle will, dann kaufen alle die andere Kohle. Die kommt dann aus Indonesien und sie kommt nicht mit der Post, sondern mit dem Schiff, weil man das, das sind ja relativ große Mengen. Oder sie kommt aus Brasilien oder sie kommt aus, ich glaube, Kolumbien und da bin ich nie eingestiegen. Das ist aber auch nicht so gut für die Leute. Aber
sind die Arbeitsbedingungen sind fantastisch.
Ja, genau.
Die werden alles Tarif bezahlt, Arbeitsschutz wird groß geschrieben. Genau.
Schicke Kantine, ordentlich Latte Macchiato und so.
Ja, und auch gendersensible Toiletten.
Ja, aber dass man sagt, das ist doch, das kann man ja im Grunde abkürzen. Ich könnte jetzt auch, glaube ich, eine Stunde über Energie referieren, will ich nicht. Man kann es ja abkürzen, dass man sagt, wo ist denn in dieser ganzen Energiewende oder in dem, was jetzt auf uns zukommt, wo ist denn da in der Planung oder in der Durchführung ein Funken Hirn? Und ich sehe den nicht. Also wo man
du sagt, möchtest jetzt aber nicht die These aufstellen, dass die Energiewende selbst schon mitursächlich verantwortlich für die ganze Krise ist.
Ganz und gar nicht. Ich möchte dann den Herrn Ambos gerne zitieren, der sagte, diese ganze Energiewende, das war so sinnvoll, wie eine Weihnachtsgans zum Tierarzt zu tragen, also um das Weltklima dann auch zu retten. Das war von Anfang an einfach ein Rohrkrepierer und verkehrt. Also das war einfach nur, wir sind ja da in einer Sondersituation mit unserem Energieweg, weil auch die Franzosen mit 57 Atomkraftwerken sagen, ja, könnt ihr ja gerne so machen. und alle anderen Länder auch. Also in Frankreich ist es so, du hast nur halb so hohe Strompreise und 70% des Bedarfs kommen aus deren Atomkraftwerken. Die kann man ja nun doof finden, aber die haben natürlich nicht dieses Problem mit einer Gas- oder Kohlemangellage wie wir. Das heißt, wir sind schon in einer exklusiven Situation jetzt in Europa. Und zum Glück lieben uns ja alle anderen europäischen Länder, von Griechenland bis zu den Ostblockstaaten, und möchten nichts lieber, als uns wahnsinnig gerne helfen.
Das ist so, wie die uns Punkte beim ESC geben.
Ja, ne? Das ist vergleichbar so, ja. Die Zuneigung ist so groß.
Wir haben uns auch wirklich große Mühe gemacht, da uns beliebt zu machen in diesen Ländern.
Ja, wir haben ja nur geholfen die letzten Jahrzehnte.
Ja, natürlich.
Also... aber für mich ist immer noch nicht klar. Also
aber wir haben noch diese ganzen Winddinger da und Solarzellen und was haben wir alles?
Ist ja doch großartig. Das ist ja auch so ein Punkt, genau. Ich habe dann auch erstaunt zur Kenntnis genommen, dass wir ja bei 40% unseres Strombedarfs zumindest erzeugen aus regenerativen Energien, also Windrädern und Biogasanlagen und Solar, nur wenn man dann ins Detail guckt, das weißt du, glaube ich, genauso gut wie alle anderen, dass man sagt, ja, aber die Dunkelflaute, wie das dann so schön heißt, ich bin ja auch Dunkelflauten in Flunkerbauten, ist so der Titel für unsere Sendung. Die Dunkelflaute heißt, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, dann hast du halt keinen Strom. Speichermöglichkeiten haben wir für den in Deutschland erzeugten Strom, können wir den anderthalb Minuten speichern.
Also das, was ganz man, Deutschland, also ganz Deutschland können wir sozusagen auf Vorrat ist, wenn die Welt von heute auf morgen düster, genau, und windstill wäre, hätten wir doch anderthalb Minuten, richtig, Strom.
Ja, das können
das wir speichern. Müsste doch reichen eigentlich für die
Welt. Für einen Kaffee. Ja. Für einen Kaffee, aber nicht alle gleichzeitig.
Aber meine Netflix-Folge kriege ich natürlich dann nicht zu Ende geguckt.
Nein. Da habe ich neulich.
Was machen wir denn
diese Netflix-Folge entspricht, es ist einer 12-minütigen Autobahnfahrt mit dem Auto, was den CO2-Ausstoß betrifft. Das fand ich ganz gut, mal so als Information.
Aber dann können wir nicht irgendwo Speicherplätze kaufen. Also wir können.
Nee, Speicherplätze, so RAM.
Ja,
nee,
so ja, hat Gigabyte,
ja auch, Terabyte. Es sind ja Gigabytes in den Netzen, hat ja auch der hat es mir gesagt. Das ist natürlich totaler Unsinn. ja, der wirklich gesagt. Ja, das hat auch der Kollege mal aufgezählt, so an, was die Regierung an die für einen Unsinn redet und was dann nicht kommentiert wird von der Presse, weil sie es auch nicht wissen.
Sind das gar keine Gigabyte? Speichern wir nicht Daten?
Gigabyte. Nein,
das sind die Gigawatt möglicherweise?
Ja, möglicherweise.
Achso. Aber ich bin auch kein Experte.
Das ist diese Anekdote, die dazugehört, ist ja die, dass man sagt, wir haben in erneuerbare Energien, ja, produzieren dann auch schön viel mit den Windrädern, wenn sie dann laufen, aber wir geben diesen Strom ab und zwar zahlen wir dann noch drauf, dass wir ihn loswerden. Weil wenn wir den
Stromüberschuss haben.
Genau, wenn zu bestimmten Zeiten ist ein Stromüberschuss, dann musst du trotzdem einspeisen ins Netz und wenn du das möchtest, musst du drauf zahlen. Das ist ja dieses alte Spiel mit den Österreichern, dass man sagt, wir produzieren viel zu viel, ja, dann müssen wir es den Österreichern geben und sogar noch dafür bezahlen, dass wir es ihnen geben. Dann pumpen sie ihre Stauseen voll, die Wasserkraftwerke. Und morgens, wenn wir alle den Kaffee wollen, dann produzieren sie Strom. Dann haben wir aber jetzt gerade mal wieder so eine Flaute und müssen den Strom teuer wieder einkaufen. Das ist eine ganz
die aus dem von uns gespeicherten,
genau, ja.
Nein, nicht gespeichert, Seen wieder runterpumpen und dadurch Energie machen.
Nein, die haben die Seen.
Ja, die haben die Seen. Ja, ich weiß genau. Unsere Energie wird bei denen gespeichert, ja, und wir kaufen die zurück.
Verdienen dann also an zwei Stellen bei uns.
Das ist aber ein attraktives Modell für Österreich.
Genau, ja, für uns nicht so. Aber das ist ja ganz grundsätzlich so, dass man sagt, wenn man in 60 Tagen diese Flaute- und Dunkelproblematik hat, dann braucht man halt Kraftwerke als Backup hinter den Erneuerbaren. Ja, also damit wir dann trotzdem morgens irgendwie nicht sagen, ja, heute gibt es keinen Strom. Und das ist ja die ganze Zeit bei dieser Energiewende die Problematik gewesen, dass man dann sagt, ich habe den Plan noch gehört vor der Bundestagswahl, jetzt bauen wir ganz viele Gaskraftwerke, ein sehr ehrgeiziger Plan, wie viele wir da haben wollten, um bis 2030 komplett aus dieser CO2-Geschichte rauszukommen. Ich glaube, Gaskraftwerke sind es dann jetzt nicht. Dann sind es vielleicht Kohlekraftwerke, aber die Kohle kommt vielleicht wohl eher nicht aus Russland.
Sondern möchtest du damit sagen, dass ohnehin nicht ganz durchdachte Ausführung des Atomausstiegs über das Erneuerbare-Energiegesetz, also diese sogenannte Energiewende, dass die auf Voraussetzungen beruht, um gelingen zu können, die jetzt wegbrechen durch die Maßnahmen gegen Russland.
Ja, aber es war ohnehin absehbar. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Eigentlich passiert jetzt etwas, was wir alle haben immer befürchtet haben oder wussten, das passiert irgendwann. Und ich bin gespannt, wie wir damit umgehen. Die Diskussion darüber, ob man jetzt, wie Robert Habeck stolz sagt, er duscht jetzt noch kürzer und nur noch alle 2 Tage, ja, das ist, scheint mir ein bisschen in die Irre zu führen. Das hilft mir irgendwie gar nicht, dass Robert stinkt, sondern das ist ja einfach ein Problem. Ja, da kann ich ja auch weit weg, aber dass man dann einfach sagt, ja, aber was ist denn eure Antwort? Die Industrie hält sich ja vergleichsweise bedeckt, erstaunlicherweise. Also ich höre relativ wenig Geschrei, außer von BASF und der chemischen Industrie. Die Vermutungen, warum das so ist, ja, mein Gott, ich kann mich da nur den Nachdenkseiten anschließen, weißt du ja, so ein BlackRock sitzt ja auch an allen Vorständen und so weiter, weiß der Geier, was der Plan ist. Mir scheint, wenn sie jetzt nicht ernsthaft glauben, dass sie Russland innerhalb der nächsten 12 Minuten besiegen, das klingt ja immer so ein bisschen mit, ne? Das ist ja auch nur temporär, irgendwann gehört das Gas ja uns, aber wenn sie das nicht schaffen, und das glaube ich im Leben nicht, bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Hast du da eine Idee? Nö.
Ja, also, Dunkelflaute, ne? Es wird kalt. Es wird, wie heißt das, Brown?
Brownout.
Ah, gibt es da ein schönes deutsches Wort auch für? Also, das sind ja poetische Ausdrücke. Dunkelflaute.
Ja.
Brownout. Ja. Hm. Ja, das wird möglich. Also du hast ja schon lange die Vision für Deutschland eines unbeleuchteten Wildparks, glaube ich.
Ja, das ist die Befürchtung. Also das, die hatten
unbeleuchtet
wir schon,
kriegen wir hin, ne?
Ja, das war schon lange vor diesem Russland-Konflikt, dass wir gesagt haben, oder ich sage ja, das wird ein Wildpark ohne Licht. Was natürlich nicht sein müsste. Also wir wollen das auch mal dazu sagen, weil wir Optimisten sind. Wir könnten natürlich,
weil das Wort Park ist auch viel zu euphorisch.
Ja, nee, aber ganz verwegen, wenn man weiß, dass der 70% des Energiebedarfs natürlich der Energiebedarf der Industrie ist. Dann könnte man ja auch sagen, auch naja gut, dann lass uns doch einfach mit der Industrie aufhören.
Ja, und mit der Agrarkultur auch.
Nee, ja, aber
wir brauchen keine Arbeit, wir brauchen keine Produkte, wir können ja alles importieren, wir können auch die Industrie aus dem Ausland heranziehen. So wie die Energie.
Du weißt, dass ich das gar nicht so unernst mal formuliert habe. Also wir könnten natürlich sagen, wir hören nochmal auf den alten Morgentau-Plan oder wie hieß der? Erinnerst du dich? Was war da noch mit mal? Wir müssen das vielleicht erklären. Also Deutschland als Agrarland, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg der Plan von Henry Morgenthau hieß er, ne? Oder ist er Morgenthal? Nee, Morgenthau.
Nee, Morgenthau schon. Ich merke mir das immer wegen der Poesie dieser Ausdrücke.
Ja, also dieser Plan, damals Morgenthau mochte die Deutschen nun nicht und Marshall hat sich ja durchgesetzt, der Marshallplan, der dann dazu führte, dass wir das Schaufenster des Kapitalismus Richtung Osten waren, ist ja ein historisches Geschenk. Nur sind wir heute in einer anderen Situation. Also wenn die Welt aus Marzipan wäre, du kennst meine Formulierung, könnte man ja zumindest mal überlegen, wollen wir das nicht mit der Industrie ein bisschen weniger machen? Also auch, nee, möchtest du nicht?
Nee.
Also, du möchtest weiter?
Ich finde Industrie super.
Ach so, ich dachte also nicht so,
dass man sagt, ich würde die nur gerne ein bisschen mehr regionalisieren.
Was findest du denn daran super? Warum können wir das denn nicht ein bisschen zurückfahren?
Ja, weil das toll ist. Also ich finde das toll. Also ich wohne ja hier auch in der Nähe der chemischen Industrie. Ich kriege da jedes Mal Heimatgefühl. Ich finde das toll.
Wir sind hier nicht mit dem Falschen.
Ja. Nee. Ich glaube schon, dass wir bestimmte Vorzüge dessen, also sagen wir mal, die Produktwelt, in der wir uns bewegen, das können wir alles anbinden in eine etwas andere Form des Wirtschaftens. Damit hätte ich kein Problem. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir den Besitz dieser ganzen Infrastruktur wieder auch so im kleineren Rahmen mittelständisch und so weiter machen. Aber im Prinzip finde ich Industrie super, wenn sie sich nicht globalisiert und gegen den Menschen wendet.
Mhm.
Ja, wichtig ist, ob man ihren Beitrag zum Klimawandel nicht noch mehr würdigen sollte, aber sonst.
Ja, das muss man dann vielleicht doch nochmal aufmachen, das Fass, ob wir nicht auch schon ganz schön viele Dinge haben und ob es nicht auch genügen würde, ein bisschen weniger, Ressourcen zu verbrauchen. Ich weiß, da bist ja nicht so für den Wandel, aber
nee.
Nein, ich möchte auch kein Morgentau. Ich
möchte auch
Bauernland, aber eben. Trotzdem mal anzuerkennen, das ist ja im jetzt auf der Kippe stehen in Europa und Westen doch relativ viele Dinge schon gibt und man möglicherweise auch mit, zumindest mit dem Konsum und dem Verbrauch hier und der Produktion ein bisschen weniger anrichten könnte. Das würde
ja, das passiert ja gerade.
Ja, das na, jetzt kommt es, genau. Jetzt kommt es
müsste dich ja dann freuen, ne?
Erzwungenermaßen zu dieser Morgentau, aber in der Crash-Variante.
Ja, und Morgentau, ich sage ja immer, wäre ja noch der Idealverlauf. Ja, wenn du siehst, was wir gerade für Unruhen in Holland haben unter den Landwirten. Mhm. Und ich empfehle immer wieder noch den Telegram-Kanal von Frau Schmalor.
Ja.
Da sieht man, dass wir auf dem besten Wege sind, also Morgentau auch noch zu unterbieten. Und nochmal, ich bin Wirtschaft, denke ich, würde ich gerne sehr viel mittelständischer aufgebaut sehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir jeden Scheiß brauchen. Ne, da bin ich mit dir einer Meinung. Aber ich möchte, dass es auch Scheiß gibt. Ich will Plastikspielzeug, ich will allen Kram. Ja, also ich möchte, dass es auf anderem Wege und zugänglich wird. Also wie auch immer.
Hm. Gut, gleich wie. Wir kommen jetzt jedenfalls zu der erzwungenen und zu der Crashlandung wahrscheinlich.
Ja.
So, deswegen ist es zumindest ja eine spannende Zeit, dass man einfach sagen muss, mal gucken, wie wir damit umgehen, weil die von uns immer wieder mal verspottete Sven und Resilienz, die ist ja nicht vorhanden. Es gibt ja nicht nur die therapeutische und die Coach-Resilienz, sondern auch eine ökonomische Resilienz, die durchaus eine große Rolle spielt. Und das haben wir uns ja abgewöhnt über die Effizienz, die der Counterpart ist zur Resilienz. Also dass man sagt, wir haben es alles so effektiv und effizient organisiert nach den japanischen Kanban-Regeln und wie sie alle heißen, dass wir eigentlich gar nicht reagieren können, wenn jetzt irgendwo Sand ins Getriebe gerät, weil wir keine Backup-Vorrichtungen haben und keine Krisensicherheit hergestellt haben. Das betrifft nicht nur Frau Schmalohr, sondern in keinem Bereich gibt es dann so ein nutzlos rumstehendes Kraftwerk. Na doch, eins gibt es ja noch, glaube ich, in Moorburg oder so, aber im großen Stil fehlt uns das völlig.
Wir haben natürlich jede Menge nutzlos rumstehende Zettelsortierer.
Ja.
Also die Resilienz im Verwaltungsbereich ist gut.
Ja, das mag sein. Die musst du dann nur mit irgendeiner Form von trotzdem Lebensmitteln oder Tauschmitteln oder wie auch immer ausstatten.
Ja,
selbst wenn du sie jetzt freisetzt. Und da ist die Frage, wie weit unsere Strukturen da resilient genug sind, um dann überhaupt noch Dinge liefern zu können. Das ist ja das, was wir dann von den Chemieherstellern zumindest mal gehört haben. Wenn das jetzt so kommt und wenn wir auf das Gas verzichten müssen, damit die Gasheizungen bei den armen Leuten laufen, dann habt ihr keine Produkte mehr. Es gibt keine Alternative zu hören.
Eben, und ich finde Produkte toll.
Ja, du genau, nicht nur dein Plastik, das du so toll findest, sondern
auch kein Glas. Ja, ich bin so ein Freund, das ist mein Lieblingswerkstoff, also dieses ganze schäbige Holz und diese Wolle.
Und eklig, aber du hast auch kein Glas
widerlich mehr. Also, bitte?
Glas gibt es ja dann auch nicht
Glas, mehr. Glas, Plastik.
Wer braucht das schon? Wir können aus dem Plastikbecher unser Bier trinken.
Nee. Darf ich an der Stelle vielleicht nochmal eine Gebrauchsanweisung für Neuhörer loswerden? Also wir werden ja manchmal missverstanden, weil wir doch die sprachlichen Mittel der Ironie, des Zynismus und der Satire strapazieren, mitunter sogar überstrapazieren. Und das wird manchmal missverstanden, als ob wir dann über Menschen reden, denen wir vielleicht herzlos gegenüberstehen würden. Das ist niemals der Punkt. Wenn wir uns über Dinge lustig machen, also zum Beispiel letztes Mal hat er eine große Welle ausgelöst, unsere Einlassung zum Thema Siegener Freibäder. Ja, und es hätte der Eindruck entstehen können, dass wir persönlich ein Problem damit hätten, wenn Frauen mit unbekleidetem Oberkörper unterwegs wären. Das Gegenteil ist der Fall. Also es ist überhaupt keine Veranlassung. Wir machen uns lustig über Diskurse, über Politisierung von Lebensformen, über die Widersprüchlichkeiten der Deutungen, die dem Ganzen beigemessen werden und auch die Naivität, mit der das in die Öffentlichkeit gestreut wird. Und so darf ich nochmal sagen, natürlich mag ich lieber Holz und Glas und Wolle und ich gehe auch gerne wieder zurück in den Waldorf-Kindergarten, aus dem ich leider nicht entstamme, aber nachdem ich mich natürlich sehne. Und trotzdem möchte ich eine gewisse Einseitigkeit des Diskurses immer wieder austesten, auch zum Beispiel, indem ich behaupte, dass ich mit Hunden nichts anfangen kann. Auch das habe ich richtig gestellt. Und ich zitiere den Satz nochmal gerne, ich weiß nicht, ob ich den in der Sendung schon mal gebracht habe, den mir ein Schweizer Freund irgendwann mal gesagt hat, als ich mich sehr aufgeregt habe über politische Umstände. Und er hat mir gesagt, man muss wirklich hart sein gegen die Zeitläufte und Diskurse und zugleich niemals vergessen, dass man den Menschen gegenüber eine Warmherzigkeit aufzubringen hat, die man auch dann entsprechend übersetzen muss im Nahfeld. Also um das deutlich zu machen, ich habe mit ganz vielen Leuten aus Bayern 2015 gesprochen, die komplett gegen die Grenzöffnung und die Migration, die unkontrollierte Migration waren. Und diese Leute haben sich dann aber persönlich in ihrer Nachbarschaft um die dort gestrandeten Menschen gekümmert. Mhm. Ja, und das Gleiche gilt jetzt für viele der Fragen, die wir aufwerfen. Also wir begeben uns nicht in einer zynischen Position, in einer Beobachtungsdistanz und machen uns über alles lustig, sondern ich glaube, es ist eher die Sorge um die Realität, die uns dazu bringt, zumindest diesen sprachlichen Müll und der Gedankenschrott, der gerade zirkuliert, den mal ein bisschen zu entsorgen. Das ist unsere Mission. Mhm.
Ja, also mir musst du das nicht sagen, aber schön.
Ich wollte es loswerden. Ja, also wie gesagt, ich habe kein Problem mit Frauen, die oben ohne rumlaufen, mal ganz ehrlich. Ja.
Nee.
Da ist meine Toleranz, es kostet mich ein bisschen Überwindung, da muss ich sagen, nein, da musst du jetzt tolerant sein und so, aber.
Ja, da ist es schon wieder. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, aber um hinzuzufügen, nein, wir, das ist auch, glaube ich, kein Sarkasmus und kein Zynismus wird uns ja gelegentlich mal, da gibt es ja feine Unterschiede, also dass wir gelegentlich ein bisschen ironisch hoffentlich sind und klingen, verstehen ja auch nicht so viele, aber es sind ja dann doch ganz viele. Ich freue mich zum ersten Mal in meinem Leben, dass es doch ganz, ganz viele Menschen gibt, die uns beiden zuhören und die auch damit diskutieren und damit was anfangen können und mich nicht für völlig bescheuert halten, das ist ja schon mal was. Und ich meine das aber auch wirklich, wir können an den Verhältnissen ja nichts ändern, auch wenn du zu Recht sagst, du erwartest morgen einen Anruf der Politik und dass deine Forderungen also sofort umgesetzt werden. Das, ja, ich unterstreiche, unterstütze das. Aber wir kommen natürlich, und das ist ja eher so mein Thema, jetzt in eine Zeit, glaube ich, korrigiere mich gern, wo all die Entwicklungen, die wir in den letzten 20 Jahren haben, kommen sehen oder befürchtet haben, jetzt tatsächlich kulminieren und sich eine Situation ergibt, die mir, sagen wir mir doch, ein bisschen Sorge bereitet. Ich hoffe, dass wir da heile durchkommen. Also vom, was wir besprochen haben, dass uns ohne Gaskohle und so weiter wir nicht so richtig wissen, wovon wir jetzt heizen und unseren Strom erzeugen sollen. Wir haben auch noch, glaube ich, ein bisschen eine Kriegsdrohung in der Luft, dadurch, dass wir die Russen mit der Sperrung von Kaliningrad provozieren.
Haben wir aber, glaube ich, aufgelöst, habe ich gehört.
Ich habe auch gehört, dass sich da was bewegt. Aber ich, auf der anderen Seite hast du ja auch gehört, dass wir mehr Waffen in die Ukraine liefern. Also wir, angeführt von den Amerikanern. Hast du auch zur Kenntnis genommen. Und dass solche Forderungen wie Waffenstillstand jetzt, wir sprachen auch mal drüber, dass wir gerne mal Friedensverhandlungen hätten. Waffenstillstand jetzt, da hat, glaube ich, Melnik, der ukrainische Botschafter, kommentiert, das wären was. Pseudo-intellektuelle Loser, die sowas sagen. Das stimmt insofern, als Precht unter denen war, die es unterzeichnet haben, aber es trifft ja nicht auf alle zu. Und ich finde, das sollte trotz NATO-Frosterweiterung, also sollte sowas, sollte man Melnik nach Hause schicken.
Ich möchte mal gerade den Ausdruck NATO-Frosterweiterung nochmal feiern. Das ist ein Wort, das du gerade geprägt hast. Großartig. Ja. Mm. Da schätze ich, also nochmal, um unseren Zuschauern auch mal zu sagen, wie großartig sie sind. Also zum einen fand ich die großartig als Vorschlag für das Energieproblem im Winter, dass man einfach die Wärme jetzt im Sommer einfriert und im Winter wieder auftaut. Ich weiß nicht, einer hatte das in den Kommentaren vorgeschlagen, also da wäre ich sofort dabei. Und dann hatte ich ja Kontakt mit unseren Zuschauern in Nürnberg bei der Ausstellung meines Onkels. Und das war so toll. Wir haben wirklich unglaublich kultivierte, dezente, liebe Menschen, die, ich kann gar nicht sagen, was die alles jeweils machen und woher die kommen. Aber ich war so dankbar und beglückt. Und ich glaube, wenn wir manchmal so ein bisschen verzweifeln im Hinblick auf die Menschen und die Menschlichkeit, also das gilt für unsere Zuschauer, gilt das nicht. Da ist ganz viel an Leben und Hoffnung in diesem Kreis. Das fand ich toll.
Ja, also nicht nur deine Zuschauer und Besucher in Nürnberg, sondern auch, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu viel, das klingt jetzt auch komisch, wenn wir unseren Zuhörern und Zuschauern jetzt so viel Honig ums Gesicht schmieren, aber es ist einfach toll.
Nee, das machen wir auch nicht. Wir provozieren die auch gleich wieder, indem wir sagen, dass wir Veganer doof sind und Hunde schlecht finden und so.
Und dass wir auch gegen ja,
für mehr Plastik sind in den Meeren auch.
Ja. ich habe aber noch, darf ich dich noch ein paar Sachen fragen zu den Sachen, die ich auf meinem Zettel habe? Aber die Zettel sind ja inzwischen auch. Müssen wir noch über Gesundheit reden? Nee.
Ich sag dir mal was zum Thema Zettel hier. Guck mal hier.
Hast du auch Zettel?
Das ist das ganze B&B des letzten Jahres hier.
Oh, da habe ich aber, hätte ich ja so zwei Ordner voll. Echt?
Ja.
So einfach ein Buch.
Also leg mal los. Was hast du denn auf deiner Liste?
Na, hier steht nur ganz viel, worüber ich nicht reden darf. Und dann steht hier noch ein bisschen
was. Mach mal, ich will, lass uns kommen.
Gesundheit müssen wir nicht mehr reden, höchstens noch. Ach so, das hatte ich versprochen und habe ich zweimal vergessen. Wir hatten gesagt, dass gewisse Medikamente aus sind und auch vor 2023 nicht wiederkommen. Das haben Menschen dann auch irgendwie in Frage gestellt. Das verlinken wir nochmal. Also die Antithrombosemittel sind aus. Die stellt nur die Firma Böhringer her und da gibt es auch eine Pressemitteilung. Die werden wir verlinken. Das wollte ich nur einmal kurz erwähnen.
Wann gibt es die wieder? Ende nächster Woche? Oder?
Nee, Ende 2023. Ah, so lange kann man das leider jetzt nicht mehr. Ab jetzt ist, glaube ich, ab Ende Juni ist Schluss.
Kann man die nicht aus dem Ausland importieren?
Ja, aus welchem Ausland?
Das machen die anderen auch. Dieses so, Ausland, das scheint ein Paradies zu sein.
Aber das ist wichtig, weil wirklich, also erstens, hier steht keine Witze über die Diätenerhöhung und Ricarda Lang. Wobei, das ist ja ein beträchtlicher Betrag, ne, der da zusammenkommt. Ich finde das gut, dass sie sich jetzt als Heizkostenzuschlag alle 300 bis 3000 Euro mehr im Monat gönnen. Eine gute Meldung, die fand ich bemerkenswert aus England, die ist natürlich nirgendwo so richtig. Die Engländer haben ein neues, haben ein Geflügelregister eingeführt.
Ja, das, was bei uns als Nachverfolgung der Lockdown-Folgen misslungen ist, das machen die im Hinblick auf die Ornithologie.
Ja, genau. Ja. Entrückte Hühner. Nee, das ist einfach, der Hintergrund ist wirklich hübsch. Zu Beginn dieser Krise, also das haben ja manche Leute auch hier gesagt, wir müssen so ein bisschen zusehen, wenn es wirklich doof wird, dass wir uns auch vielleicht wenigstens 5 Karotten selber aus der Erde ziehen können. Und viele Leute haben sich Hühner gekauft. Das war in England auch so. Dann sagen wir, ja gut, also wenn alle Stricke reißen und das Licht ausgeht und Flaute ist, dann haben wir zumindest, können wir uns noch ein paar Eier in die Pfanne hauen. Wie auch immer man die Pfanne dann warm kriegt. Und in England waren bisher 50 Hühner im Hinterhof erlaubt. Aber jetzt hat die eine gemeinnützige Stiftung, die zufällig Freunden von Bill Gates gehört, herausgefunden, wissenschaftlich belegt, dass diese Hühnerhaltung im Privaten natürlich wahnsinnig gefährlich ist. Das ist große Zoonosengefahr, also die Vogelgrippe springt dann sozusagen in den Reihenhaussiedlungen rum. Und das heißt, man muss das verbieten.
Also es darf zum Schutz der Menschen.
Ja, natürlich. Ja. Es darf zum Schutz der Menschen dürfen die Eier nur noch aus Massentierhaltung kommen, wo die Tiere nie Kontakt zueinander haben und auch nicht zu Menschen. Ja? Und deswegen brauchen wir in England ein Geflügelregister. Nicht, dass hier jemand, also nicht für dieses Wir brauchen Eier, ist dann also einfach definitiv vom Tisch. Die gibt es jedenfalls nur noch im Supermarkt und dann vollgepumpt mit Antibiotika, nicht mehr privat aus dem Garten. Fand ich gut, weil das meinte ich auch vorhin mit, dass diese ganze Entwicklung uns auch die Möglichkeiten zu nehmen, uns zurückzuziehen und selbst zu organisieren, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, die anderen, die da auch mitspielen. Dazu noch die kleine Anekdote, dass der für die digitale Gesundheitsfragen bei der US-Gesundheitsbehörde zuständige Mitarbeiter gerade zu Google Health gewechselt ist. Es gibt diese Firma tatsächlich. Und angekündigt hat, was wir alle aus Minority Report kennen, einem Science-Fiction-Stoff, dass sie jetzt präventiv, also Gesundheitsvorsorge betreiben, indem sie... Der hat also sozusagen bei der FDA, bei der Gesundheitsbehörde, sämtliche Gesetze so geändert, dass Google jetzt das machen kann, was es machen wollte schon vorher. Jetzt geht er zu Google. Das ist eine
Drehtürpolitik, ja.
Personal hier insofern, als er dann ja auch ankündigt, dass er eben genau das will. Er will bei jedem Einzelnen schon bevor irgendwelche Symptome auftreten, wissen, wann dessen Krankheit, welche auch immer, von Covid bis Krebs auftritt und dann intervenieren können. Das heißt, Herr Patel heißt er, wird jetzt bei Google dafür sorgen, Google ist gerade irgendwie Ärger gekriegt, weil sie 1,6 Millionen Gesundheitskundendaten irgendwie widerrechtlich abgegriffen haben. Das haben sie jetzt legalisiert, indem sie die Gesetze haben ändern lassen und den Mitarbeiter einkaufen. Das ist natürlich spannend, also dass man sagt, Matthias, da stehen die freundlichen Herren vom Gesundheitsamt und möchten dir mitteilen, was du jetzt, welche Medikamente du nehmen musst, damit du nicht nächste Woche einschlafen kannst.
Das ist ein Service für mich.
Also ja, eben. Kann, ja. Die Begeisterung wird groß sein bei den Menschen, von denen wir vorhin sprachen. Werden sich allen Ast freuen.
Mhm. Ja, und wer sich dem dann auch entzieht, ich denke, auch dem schulden wir keine Solidarität mehr in einem Gemeinwesen. Also ich meine, man hätte es mal wissen können. Und wenn du dann trotzdem krank wirst, weil du widerwillig die guten Ratschläge von Google ignorierst, dann erwarte bitte nicht, dass ich solidarisch für deine Krankenkasse mit aufkomme oder irgendwie dich besuche im Krankenhaus.
Nein, das ist bei den meisten, glaube ich, auch angekommen, wie ich vorhin schon sagte. Gerade die Jugendlichen sind da. Wenn sie sich nicht irgendwo am Boden festkleben, sind sie komplett dafür, dass wir uns, die wir Ungeimpften, alle ins Lager dürfen.
Ist die Formulierung wirklich gefallen?
Die fällt in diesen Tweets reichlich. Also weil man, sagt, das sind ja auch als Abiturienten, die...
Eben, die sollten doch historisch sich auskennen.
Ja. Ja, meinst du? Ja.
Nee, meine ich nicht.
Das ist da Geschichte, ja. Mhm.
Ja, da hast du noch was Schönes.
Naja, ich hatte nur noch hier so ein bisschen Gesundheit, das lassen wir weg. Wir haben ja über die Evaluierung schon gesprochen. Dazu habe ich doch noch zwei Kleinigkeiten. Also, falls das untergegangen ist, das Impfzentrum in Berlin hat ja einen Arzt suspendiert und rausgeschmissen. Würde ich gerne als.
Weil er sich bereichert hat an unnötigen Impfungen?
Nein, weil er einem dreifach Geimpften, der reichlich Beschwerden hat, geraten hat, doch mal den Antikörperspiegel bestimmen zu lassen, ob er vielleicht schon eine Immunität gegen Coronaviren erworben hat. Daraufhin ist er dann rausgeschmissen worden. Mit der Begründung, das wäre ja nicht die Aufgabe der Impfzentren des Landes Berlin, Menschen von der Impfung abzuhalten. Da muss man wissen, also der pro Schicht gibt es da 720 Euro. Also da werden sich sicherlich andere finden, die diese Tätigkeit übernehmen. Ja.
Ja, und die auch nicht Zeit vergeuden mit solchen überflüssigen Aufklärungsgesprächen und dem Aufweis von Behandlungs- und Präventionsalternativen.
Mhm. Aber ich habe eins vorhin, da bin ich vorhin direkt bevor wir sprachen drüber gestolpert und musste ich da noch mal fragen, weil das auch was mit dir zu tun hat. Also ich entnehme ich finde, wir müssen noch mal nachschärfen bei unseren Polizeikräften, weil ich entnehme der Presse von letzter Woche, dass beim G7-Gipfel insgesamt 18.000 Polizisten im Einsatz waren. Mhm. Und denke weiterhin, da wären wir mit einer Hundertschaft ausgekommen, weil es gab ja nicht mal Festnahmen. Dabei standen doch die Täter auf der Bühne. Also da frage ich mich einfach, wozu brauchst du 18.000 Leute, die das nicht sehen? Der Zugriff wäre doch ganz einfach gewesen. Es war ja nicht so, dass die sich irgendwo versteckt haben. Und dann frage ich mich halt, und das berührt dann dein Thema, weil mich das schon seit Jahren beschäftigt, dass die Polizei keine Leute mehr für den gehobenen Dienst findet, weil keiner mehr den Deutschtest besteht. Also wenn du Kommissar werden möchtest, dann musst du nachweisen können, brauchst Abitur und musst dann aber auch nachweisen können, dass du einen deutschen Satz verstehst. Und das ist irgendwie nur noch bei 30% der Fall. Was ist denn da schiefgelaufen auf dem Pisa-Weg?
Also daran bin ich jetzt nicht schuld. Also das kannst du mir jetzt nicht in die Schuhe schieben.
Nee. Okay.
Ja. Ach, mal, du raubst mir aber jede Hoffnung.
Oh nein, das wollte ich nicht.
Doch.
Wollte ich nicht. Okay, dann also die...
Hast du noch was, Schönes?
Ja, ich habe auch noch was Schönes, aber ich habe jetzt völlig vergessen, hast du Herrn Hirschhausen gehört? Das ist wirklich der Letzte auf meinem Zettel. Hast du die letzte...
Dieser Experte, ne?
Ja,
dessen Privatstiftung ja auch Unterstützung von unserem Lieblingsbill bekommt.
Ne? 1,4 Millionen letztes Jahr für seine Klimastiftung. Ich fand seinen Vorschlag wirklich hilfreich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, unwidersprochen, dass man an die Wohnungstüren von Leuten, hast du das gehört?
Er wollte mich in Kenntnis setzen, wie viel mein Nachbar verbraucht, hat
genau. Er gesagt. Ja, als reine Information.
Ja.
Also, dass man auch für den Nachbarn zur Information schreibt, der Burchard verbraucht 25% mehr Gas und Strom als Sie.
Also das sollte aber in einer diskreten Briefinformation, das sollte also nicht den Leuten auf den Arm tätowiert werden oder in anderer Weise kenntlich gemacht werden, sondern...
Aber schon im Hausflur.
Ach, im Hausflur?
Ja, das finde ich insofern...
Ja, das Wettbewerb ist ja das, was Menschen... Das ist so eine Gamification- und Nudging-Komponente, die da in den Klima...
Und dafür meinte er das ja auch. Also ja. Keinesfalls, dass das jetzt Denunziantentum wäre oder so. Es ist ja auch offen, ist ja transparent.
Genau.
Fand ich ein guter Vorschlag.
Ja, genau. Also Transparenz finde ich total wichtig, wenn es sich gegen die Schwachen wendet.
Ja, immer gut.
Ja? Transparenz ist ja ein Herrschaftsinstrument, das dir jegliche Form des dich Entziehens, also auch sei es im Hinblick auf Grundsteuer oder Zensus, dir raubt und dich der sozialen Kontrolle durch deine Umwelt ausliefert. Und ich glaube, ich habe das auch gesehen, das Video, ich kann dem immer so schwer zuhören, aber er sagt, es steht so viel auf dem Spiel momentan, dass wir, wenn wir überhaupt irgendwie eine Zukunft haben wollen, dürfen wir uns mit solchen Lappalien wirklich nicht aufhalten.
Ja, und recht hat er. Genau. Deswegen ist er gut. Also jetzt kommen, bevor wir jetzt irgendwie noch eine schlechte Laune kriegen. Nein. Aber ich werde nächste Woche nochmal was berichten und das wollte ich dir auch noch erzählen. Das ist so das Letzte, was ich für heute sage. Ich war total schockiert in das Land, in das ich jetzt ziehe. Das weißt du ja, ne? Also wir ziehen nach Dänemark.
Ja.
Und ich habe da völlig überrascht und schockiert zur Kenntnis genommen, was auch was mit Transparenz zu tun hat, dass dort sogar eine Ministerpräsidentin sich Untersuchungen und Untersuchungskommissionen stellen muss und sogar die Gefahr besteht, dass sie möglicherweise angeklagt wird. Weil, um mal den Hintergrund vielleicht für andere mitzuliefern, die Dänen haben zu Beginn der Corona-Krise ihre Nerze alle getötet, weil diese Tiere ja angeblich auf Corona übertragen. Das heißt, sie haben Millionen Nerze gekillt und jetzt stellt sich dann tatsächlich, entsteht da ein Untersuchungsausschuss, der das Handeln der Politiker untersucht und fragt, ob das nicht grob fahrlässig oder ganz fahrlässig war und ob sie nicht eigentlich auch wussten, dass es überflüssig war, diese Nerze umzubringen. Allen Ernstes gerät da eine Ministerpräsidentin ins Kreuzfeuer und es stellt sich dann die Frage, ob sie da sogar eine Strafverfolgung zu befürchten hat. Und zwar nur, weil sie vielleicht, sagen wir mal, in Prosa nicht richtig zugehört hat auf den Fluren ihrer Ministerien.
Wird also aus deutscher Sicht kann ich nur sagen, das ist ein überwindungsbedürftiges Schlackenphänomen von Restdemokratie.
Ja, absolut.
Dass die politischen Verhältnisse eigentlich im Grunde verkompliziert.
Ja, das meine ich. Also wenn ich da hinkomme.
Willst du wirklich dahin?
Nein, dass man da auch sagen muss,
nach Dänemark, wo sowas unwidersprochen möglich ist?
Deswegen sage ich, da müssen wir doch Nachhilfe leisten. Dass man, ihr könnt doch nicht wegen solcher Lappalien oder so einem Millionen-Masken-Deal oder völkerrechtswidriger Kriege, könnt ihr doch nicht einen Politiker befragen oder dann sogar am Ende anklagen wollen. Das ist absurd.
Nein.
Also da müssen wir wirklich dringend mit denen reden.
Ja.
Wenn eine Ministerpräsidentin sagt, wir töten alle Nerze oder sonst wen, dann ist das okay. Das darf ja nicht hinterfragt werden.
Also du raubst mir alle Illusionen.
Ja. Nächste Woche wird dann besser erlauben.
Also wenn sie sich vielleicht politisch inkorrekt geäußert hätte, jetzt wie irgendwelche anderen Sportler oder sonstige Menschen, dann könnte man sie vorführen. Aber sowas geht ja nun wirklich nicht.
Mhm.
Nee. Ja. Du wolltest noch was sagen zu fremden Legionellen in Dänemark?
Nein, die fremden Legionellen, ach nee, das war ja nur, das hängt ja zusammen mit dem stinkenden Robert. Also dass man jetzt auch seit einer der vielen schönen Vorschläge ist ja, dass man den warmen Wasserboiler ja auch auf 40 Grad runterdrehen könnte.
Ja.
Das spart ja auch Gas. Dänemark ist Legionellen-Weltmeister, fremden Legionellen-Weltmeister, weil wenn man diese warmen Wasserboiler auf 40 Grad dreht, dann züchtet man da möglicherweise interessante Lebewesen drin. Das heißt, ich finde, das sollte Robert machen beim Kurzduschen, aber die anderen sollten es auf 60, 70 Grad lassen.
Ja.
Alles halt Grenzen. Also auch die fremden Legionellen sollten.
Sehe ich auch so.
Auf den Bundestag begrenzt bleiben.
Ja. So. Das Schöne ist, wir haben ja über wenig gesprochen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten.
Null. Null. Wir sind auch Zettel. Ja, null. Nichts
davon. Ja, aber finde ich gut, finde ich super.
Ja, finde ich auch gut.
Ja. Kaufst du dir noch einen Kalender für 2023 oder meinst du, das wäre eine Fehlinvestition?
Nein, optimistisch endend. Natürlich wird es 2023 geben in einem besser als Morgentau-Land und Europa. Und ich bin ganz im Ernst, ich bin zwar gestresst, genau wie du und wie wir alle, glaube ich. Und trotzdem bin ich manchmal froh, dass wir aus diesem Dämmer und unter dieser gefährlichen Glocke rauskommen in freies Feld und sagen, wir müssen jetzt wirklich was machen. Ich sehe das noch nicht, dass deine Forderungen erfüllt werden und ich glaube, es wird ausgesprochen rumpelig jetzt. Aber du weißt auch, dass ich denke, wir haben jetzt die Entscheidung zu treffen für oder gegen den Menschen und die Demokratie, aber wirklich mehr im Kern, dass man sagt, was ist menschlich und wollen wir das nicht in den Vordergrund stellen und das kennst du von mir, dass ich sage, nützt es dem Menschen, muss unsere Frage sein. Auch gern noch dem Tier und dem Planeten, aber na, die, bei dir ist das weiß ich nicht.
Der Planet, also das Tier kommt mit dran, der Planet ist mir scheißegal.
Plastik. Ja. Nein, aber das mal wieder, diese Frage wird jetzt wieder in die Mitte gerückt durch die Dinge, die passieren. Dass man sagt, worauf kommt es an? Das kann dann auch Herr Lindner als entbehrungsreich verkaufen. Dass man sagt, ja, es kommt jetzt eine schwierige Zeit und wir werden uns auf unsere Menschlichkeit besinnen. Wahrscheinlich. Oder wir werden untergehen.
An mir soll es nicht scheitern, ich habe die Hand ausgestreckt zur Versöhnung.
Ja.
Die ist.
Du hast kleine Forderungen gestellt, nichts Großes.
Ja, ich fand es ausgesprochen scheitern, es wird Zeit, ja.
Dass das nächste Woche erfüllt ist und dass wir dann
wir berichten
weitere Forderungen stellen.
Ich werd berichten.
Ja. Ich bitte darum. Ich gehe davon aus, dass morgen angerufen, wenn du Freitag du schon mal alles diese ersten Forderungen dafür
sind. Ja, das wird man auch merken. Ne?
Und dann bitte ich nächste Woche um neue Forderungen. Ich denke mir auch mal eine aus.
Okay. In diesem gut. Sinne.
Bis dahin.
Ciao. Tschüss, ich gehe baden.
Ja, tschüss. Oben ohne.
Natürlich.
Ciao.
Aber mit Plastik, mit so einem Schwimmreifen und so.
Ja.
Tschüss.